Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der fast 30 Jahre Benediktinermönch war, der heute nach dem Ordensaustritt als Vortragender, als Buchautor, als Unternehmensberater tätig ist, damit sowas ist wie ein Gratwanderer zwischen Kirche und Welt. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Anselm Bilgri.
Guten Morgen und grüß Gott.
Was macht Ihr Jetlag?
Oh ja, der geht heute ganz gut. Gestern Abend war es schlimm, da bin ich also beim Abendessen fast eingeschlafen.
Die Zeitverschiebung zu Kanada ist wie groß?
Sechs Stunden. Ja. Wir sind also eingestiegen um 18 Uhr in Toronto und dann um 8 Uhr in München angekommen.
Okay.
Und da fehlen dann ein paar Stunden Schlaf.
Okay. Darf ich fragen, waren Sie beruflich oder privat
in Kanada? Ich war eigentlich eher privat dort.
Ja.
Aber aus beruflichen Anfängen. Es war eine Dame, die damals ein Joint Venture zustande gebracht hat zwischen der Klosterbrauerei Andex, deren Chef ich ja war, und einem Benediktinerkloster in Oregon.
Aha.
Mount Angel, das ist von Engelberg in der Schweiz gegründet worden im 19. Jahrhundert. Und die Erträgnisse sollten diesem Kloster helfen.
Aha.
Und die Dame lebte in Kanada, in Toronto, und die Brauerei war ursprünglich in Chicago. Und als die bankrott gegangen ist, haben wir eine Brauerei in Kanada, in Waterloo Kitchener
gefunden. Sie sind 2004 aus Ihrem Orden raus. Ist das endgültig? Ist das final? Haben Sie irgendwelche, wie auch immer, formalen Kontakte noch zur katholischen Kirche?
Also ich bin nach wie vor Katholik, bin sogar nach wie vor katholischer Priester. Die Priesterweihe verliert man ja nicht.
Aha.
Bin auch nicht laisiert, wie man sagt, oder suspendiert. Bin nur von den Ordensgelübden dispensiert, befreit.
Also Armut, Gehorsam, Keuschheit gilt für Sie nicht mehr?
Naja, Armut und Gehorsam, ich habe halt jetzt mein eigenes Geld, verdiene mein eigenes. Gehorsam ist auch was Schönes, man muss nicht mehr, also ich bin mir selbst verantwortlich.
Aha.
Und die Keuschheit, naja, nachdem ich nach wie vor Priester bin, bin ich natürlich, wenn ich bleiben will, auch zum Zölibat verpflichtet.
Das Zölibat gilt für Sie nach wie vor?
Ja, wenn ich jetzt heiraten würde oder mich verpartnern würde, dann wäre natürlich was vorbei mit dem Priestertum.
Dieser Ordensaustritt 2004 im Rückblick, war das die richtige Entscheidung?
Das war die richtige Entscheidung für mich zu dem Zeitpunkt. Also Sie werden aber bei mir kein negatives Wort über 30 Jahre Kloster hören. Das war eine wunderschöne Zeit. In Andex war ich meinem Biotop.
Aha.
Ich konnte alle meine Talente entfalten, sage ich immer.
Ja.
Und aber dann anschließend, jetzt ist das richtig, was ich
aber
jetzt mache.
Aber wenn die Zeit so wunderschön war, warum sind Sie dann raus aus
dem Ort? Ja, die letzten zwei Jahre waren weniger schön. Also erstens einmal gab es da eine innerklösterliche Opposition, die mir das Leben auch ein bisschen schwer gemacht hat. Aber es war natürlich auch so, also nur wegen menschlicher Schwierigkeiten geht man nicht raus. Es muss schon eine persönliche Entwicklung damit verbunden sein. Das war bei mir schon der Fall.
Okay.
Also so ein Freund von mir hat gesagt, du erlebst einen Umbau des Religiösen. Also er meint so dieses Gefühl, so ein Gelübde bindet für ewig.
Okay.
Weil der liebe Gott das sonst verurteilen würde, das war vorbei.
Biografisch gesehen, Herr Bilgri, Ihre Eltern hatten eine Gastwirtschaft?
Ja, München.
In München, damit ist man ja nicht sozusagen familiär angelegt zum Mönch berufen.
Ja, das war für meine Eltern auch sehr schwierig, das zu akzeptieren. Ich hätte ja da die Gastwirtschaft übernehmen sollen.
Ja.
Meine beiden Geschwister, Bruder und Schwester, die wollten damit nichts zu tun haben. Und als ich dann gesagt habe, ich war zuerst im Priesterseminar in München,
aha,
da waren sie schon sehr enttäuscht, aber meine Mutter, naja, dann kann ich wenigstens einmal deine Haushälterin machen. Aber ich dann zwei Jahre später ins Kloster gehe, dann war es aus.
Kommen Sie aus einem frommen Elternhaus?
Nein.
Und woher kam dann diese Nähe zur Kirche und zu Gott?
Ich habe mich in der kirchlichen Jugend engagiert. Ich war Ministrant und kam dann zu einem, also in meinen Verhältnissen, Augen, damals sehr frommen und ja, nicht einmal konservativ, aber sehr frommen Pfarrer.
Ja, wie alt waren Sie, als die Entscheidung für Sie feststand, Mönch zu werden?
Also nach dem Abitur mit 19 bin ich ins Priesterseminar und dann zwei Jahre später mit 21 ins Kloster eingetreten.
Sehr frühe Entscheidung. Da waren Sie sich ganz sicher?
Ja, das war, da, war früher war das ja normal, dass man recht früh ins Kloster, also klar, die meisten sind ja nach dem Abitur gleich ins Kloster gegangen.
Ja.
Aber also heute ist es so, dass man eher so mit, also nach einer Berufstätigkeit so 30, Mitte der 30er Jahre eintritt.
Mussten Sie da lange mit sich ringen oder war es klar, Sie machen das einfach?
Ja, also ich habe da so ein, man würde vielleicht sagen, ein mystisches Erlebnis, ein frommes Erlebnis gehabt über einen Gottesdienst in Wien, im Urlaub, im Stephansdom. Aha. Und da plötzlich überkam es mich, du musst nach St. Bonifaz eintreten.
Okay.
Aber das war, ich habe das damals nicht als Stimme Gottes oder sowas, aber so eine plötzlich, das hat lange gebraucht und da ist halt der Punkt gekommen, wo es reif war und dann bin ich gleich. Das war noch im zweiten Semester in München zum Abt. Ah. Ich komme, das ist ein Moment mal noch, mach zuerst eine Zwischenprüfung vor Diplom und dann, wenn du hast, wenn du irgendwas in der Tasche, dann kannst du kommen.
Und dann 1980 die Priesterweihe und derjenige, der die Priesterweihe vollzogen hat, war der damalige Kardinal Ratzinger.
Ja, München Erzbischof.
Erzbischof noch.
Ich war natürlich dann später immer sehr stolz. Da war ich aber schon aus dem Kloster ausgetreten, dass mich dann der spätere Papst geweiht hat. Haben mich die Leute immer gefragt, kennst du den Papst? Ich habe gesagt, ja, ein bisschen schon. Aber noch interessanter ist ja, dass er mich kennt.
Aha.
Weil wir sehr wenige waren, die er geweiht hat. Wie ich ihn da in Rom besucht habe, also noch zu seinen Kardinalszeiten, da hat er immer, kannte er mich ja. Das war schon sehr nett.
Welches Bild haben Sie von ihm?
Ein sehr menschliches, zugewandtes, aber ein bisschen scheu. Natürlich ein hoher Theologe, der hat jeden kleinen Satz, der war wie, konnte immer sofort drucken. So pastorale Erfahrung, also so seelsorgliche Erfahrung, glaube ich, das ging ihm ab.
Ja.
Aber er war jetzt nicht sehr, also er hatte so den Eindruck, dass er eher das Opfer des, der Verwaltung war, wie er in München.
Ja. Jetzt ist er ein Papst im Ruhestand. Ist das eine kluge Entscheidung von ihm gewesen, das so zu machen?
Also das war ja eine relativ kurze Papstzeit und ich glaube, die allerwichtigste Maßnahme, die er gemacht hat, auch reformorientiert, war sein Rücktritt. Dass das vielleicht normal wird, dass ein Papst auch zurücktritt. Aber so wie er es gemacht hat, fand ich nicht ganz so glücklich.
Okay.
Dass er sich selbst so sozusagen seinen Ruhestand organisiert hat, da hätte er ein bisschen auf seine Nachfolger Rücksicht nehmen müssen.
Fast 30 Jahre Benediktiner, Mönch, Ex-Prior des Klosters Andex, 2004 der Austritt aus dem Orden. Träumen Sie manchmal noch davon, Mönch zu sein?
Ja, sicher. Also, ja? Und zwar deshalb, weil das mich geprägt hat, die Zeit. Und meine Vorträge gehen ja oft auch darüber, wie man denn diese klassische Organisationslehre von Benedikt, in der Benediktsregel auf moderne Unternehmen übertragen
kann. Was war denn für Sie damals das Faszinierende an diesem Orden und an der Figur Benedikt?
Also am Orden das Faszinierende war mir so dieses traditionelle und formale, also allein der Habit, also dieses Ordensgewand, dann wie es im Kloster so zugeht, man verneigt sich voreinander, beim Essen wird geschwiegen und vorgelesen, lateinische Gebete gibt's, Chorgebet, das war alles, hat mich sehr angezogen.
Ja.
Also ich wäre nicht so Jesuit oder so, ein moderner Orden hätte mich nicht so interessiert. Und das Schöne ist natürlich auch diese Verbindung so mit einem Wirtschaftsbetrieb, wie es in Andex war. Das war faszinierend.
Auch diese strenge und formale Hierarchie, wo Sie dann ja auch irgendwann mal an der Spitze standen oder saßen?
Das ist schon streng. Nach außen wirkt es immer streng, aber nach innen ist man schon eine meistens, nicht immer harmonische, aber doch zusammenwirkende Gemeinschaft.
Ja.
Und das Formale hilft auch, so persönliche Reibereien immer wieder zu umschiffen.
Ihr Job dort war unter anderem auch zu gucken, dass in Andex die Leute, die kommen, möglichst viel Bier trinken, stimmt's?
Sagen wir mal so, dass der Bierausstoß zumindest bestehen bleibt.
Das meinte ich, ja.
Ja, ja, wir hatten schon ein Problem ein bisschen mit also gerade den Doppelbock in Andex. Wir haben ja dann einmal eine Zeit lang am Wochenende nur das normale Dunkle ausgeschenkt, weil wir gesagt, wir haben viele Menschen können mit dem Starkbier nicht so umgehen, wie es eigentlich richtig wäre.
Also dieser Doppelbock haut einen um, das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Glaube ich.
Ja.
Und
wie war es bei Ihnen?
Ich habe in meinem ganzen Klosterleben 2 oder 3 Maß Doppelbock getrunken.
Echt?
Bei uns gab es den im Konvent immer dann, wenn man krank war, den warm gemacht, diesen Doppelbock, vielleicht mit einem Ei drin. Das war so ein Hausmittel gegen Fieber. Man hat dann geschwitzt. Und, ja, das war ganz gut.
Hat's
also
gewirkt?
Eher Medizin.
Hat es gewirkt?
Bei mir hat es manchmal Kopfweh hervorgerufen.
Okay.
Aber ja, mein Job war, die Brauerei zu leiten. Und natürlich, nachdem das ja das finanzielle Rückgrat des Klosters ist, muss da am Schluss ja was rauskommen. Nicht? Man lebt ja davon.
Ja, man lebt davon, dass man bestimmte Dinge, auch wenn sie traditionell sind, vielleicht auch mal ändert. Was haben Sie verändert in Ihrer Zeit als Chef?
Also erstens einmal das eine neue, das war die größte Veränderung, die am meisten also Kopfschmerzen bereitet hat, dass wir eine neue Sorte Bier eingeführt haben, das Weißbier.
Aha.
Das gab es damals noch nicht, aber das war ja der Trend in den 90er Jahren und haben gesagt, das müssen wir auch machen. Aber sonst, also in Andex, wenn Sie heute hingehen, die in den 20 Jahren, wo ich dort war, da liegt kein Stein mehr so, wie er vorher war. Also allein das Benediktiner werden abgekürzt OSB, Orden St. Benedikts.
Ja.
Aber man macht dann eine witzige Umformulierung, sagt OSI bauen. Man lebt in einer ständigen Baustelle.
Okay.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Unser Leutegast heute Vormittag ist Anselm Bilgri, der fast 30 Jahre mit den Gelübden gelebt hat, Armut, Gehorsam und Keuschheit. Dazu hat sie ihr Orden, der Benediktinerorden, verpflichtet. Wenn wir mit der Armut anfangen, hat Ihnen das Probleme bereitet, sozusagen für alles Finanzielle letztlich um Erlaubnis fragen zu müssen?
Ja, es ist natürlich schon eine Umstellung, aber das war gar nicht so schlimm am Anfang. Wissen wir, 19 oder 21, ich war vorher Student, da hatte ich auch nicht sehr viel. Meine Eltern haben mein Studium nicht finanziert. Ne? Die haben gesagt, alles andere zahlen wir dir, aber das nicht.
Also ich musste Theologiestudium.
Schon, ja, Theologiestudium. Ich musste da schon nebenbei arbeiten. Und
was haben Sie da gemacht?
Ich habe gejobbt an der Uni als Hilfskraft. Hiwi. Und also da fiel einem das nicht so schwer. Man hat ja eigentlich alles, was man braucht.
Ja.
Gut, man musste ja als Abt, man musste immer zum Abt gehen und den natürlich fragen, wenn er eine neue Hose oder irgendwas braucht. Und unser Abt oder der war schon sehr sparsam. Also das, der hat schon immer gefragt, muss das sein? Aber im Letzten war es. Aber ich war ja dann selber dafür verantwortlich, was die anderen bekamen als Zellerar. Das ist der Verwaltungsleiter eines, der Finanzminister eines Klosters.
Wie war es denn eigentlich mit dem Gehorsam? Ich meine, Sie sind ja auch jemand, der durch diese 60er Jahre gegangen ist, wo man gegen alte und falsche Autoritäten aufgestanden ist.
Und also das, ich erinnere mich noch an Noviziatsunterricht, wo der Novizenmeister sagte, also Gehorsam bedeutet, wenn der Abt was anschafft, dann wird das sofort gemacht.
Mhm.
Also da haben sich bei mir schon die Haare aufgestellt. Aber in der Praxis war das gar nicht so schlimm. Also es waren vielleicht 3 oder 4 Fälle in meinen 30 Jahren, wo ich immer etwas gegen meinen eigenen Willen tun musste, was der Abt wollte. Oder
zum Beispiel?
Das ging los von irgendwo hinfahren wollen. Okay. Und das wurde noch, also es waren eher so die Kleinigkeiten des Alltags.
Ja. Und das hat Sie nicht furchtbar genervt?
Ja, so im Kleinen. Mhm. Aber im Großen, unser Abt war eher der Meinung, das hat er mal erzählt, Gehorsam, die Kunst des Gehorsams ist, dass der Abt durch Gespräche herausbringt, was der Wunsch des Mönches ist. Aha. Und das dann in Form eines Befehls kleidet.
Okay. Sie haben vorhin angesprochen, also diese verschiedenen Riten, die es auch innerhalb eines Ordens gibt, ja, eine Form von Gemeinschaft dann auch zu leben. Gemeinschaft bedeutet ja auch Mitbrüder, mit denen man sich gut verstehen kann oder auch weniger gut. Wie war es bei Ihnen?
Also ich bin ja eher so ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Aber das ist gar nicht immer gut, weil dann oft Konflikte so unter der Decke bleiben. Mhm. Man müsste schon einmal gelegentlich ja richtig streiten, damit es rauskommt.
Haben Sie das dann gelernt, in Ihrer Zeit auch als Prior zu streiten?
Ich musste ja immer wieder. Der Prior war weniger das Problem, sondern eher der Zellerar, also der Verwaltungsleiter, weil da war ja für den Wirtschaftsbetrieb zuständig und da waren schon Konfliktfelder.
Ja.
Wenn man was Neues investieren wollte oder der eine wollte das oder der andere das, da muss man dann schon, geht's schon einmal zur Sache.
Herr Bilgri, Sie waren fast 30 Jahre lang Benediktiner, Mönch. Mussten von daher ein Leben in Keuschheit führen, ein Leben mit dem Zölibat, was wiederum bedeutet, dass man seine Sexualität ausknipsen muss. Funktioniert das?
Das kann nicht funktionieren, weil der Mensch ein sexuelles Wesen ist. Es gibt vielleicht ein paar Menschen, Ausnahmemenschen, die asexuell sind, aber ich glaube, der normale Mensch, außerdem, das ist ja unsere Konstitution.
Ja.
Wenn der liebe Gott uns geschaffen hat, dann hat er uns als sexuelle Wesen geschaffen.
Ja, aber wie haben Sie es dann 30 Jahre ausgehalten?
Ja, das ist eben die Kunst, sozusagen, dieses Ideal nicht aufzugeben und trotzdem mit der Realität zu leben. Das ist immer, ich glaube, das ist über Jahrhunderte hindurch das Problem gewesen. Man kämpft dann auch mit sich, wissen Sie, ein Leben lang. Mhm. Und oft genug unterliegt man dem Kampf.
Das heißt, Sie haben gekämpft und sind unterlegen, Mitbrüder haben gekämpft, sind auch unterlegen?
Das Problem ist nur, dass man also in dieser Atmosphäre von Kloster, aber auch nicht nur Kloster, sondern Priester untereinander, nicht über dieses Thema spricht.
Tabu?
Weil Sexualität sowieso etwas ist, was ausgeklammert wird oder nur als negativ, sündig gesehen wird. Deswegen spricht man da auch nicht drüber. Das ist vielleicht nur im Beichtstuhl dann ein Thema. Aber also so, dass man sagt, wie gehst du damit um, was magst du, wie bewältigst du dieses Thema, das kommt nicht vor.
Haben Sie es gebeichtet?
Ja, in der Zeit, wo ich zum Beichten ging, habe ich natürlich die erste Zeit Enthusiasmus, kirchlich-religiös, habe ich natürlich immer gebeichtet, wenn ich da ein Fehlverhalten festgestellt habe.
Haben Sie dann die Absolution gekriegt?
Ja.
Ja?
Also das gibt es selten, dass jemand die Absolution verweigert.
Aha. Es gibt so eine es gibt eine Drittelregelung, die besagt, also ein Drittel der Menschen, die zölibatär leben sollen, versuchen das auch tatsächlich und schaffen es vielleicht auch. Ein Drittel steht auf Frauen und ein Drittel ist schwul. Stimmt diese Regel?
Also das ist eine Schätzung, die ich in meinem Buch, das ich da geschrieben habe, auch zitiere. Aus meiner Erfahrung könnte ich mir vorstellen, dass das stimmt.
Das bedeutet?
Ja, das bedeutet, dass es also zwei Dritteln der Priester schwerfällt, diese Enthaltsamkeit, das heißt, da völlig auf Sexualität zu verzichten, auch wirklich einzuhalten.
Bedeutet dann in der Konsequenz, es gibt feste Beziehungen, es gibt kurze Affären, es gibt Bordellbesuche, es gibt auch Abstecher in irgendwelche Darkrooms?
Sicher gibt es das. Was mir, gerade jetzt, wo ich das Buch geschrieben habe und so in meiner Recherche aufgefallen ist, irgendwie wusste ich das alles in der Zeit, wo ich Mönch war.
Mhm.
Und habe es aber nie so richtig realisiert, dass das alles vorkommt und dass das bei vielen das normale Leben ist.
Sie haben das selber für sich nicht wahrgenommen. Das bedeutet dann auch, Sie haben fast 30 Jahre mit niemandem drüber gesprochen,
also
sich ausgetauscht?
Vielleicht einmal mit dem Abt, wenn der das Gefühl hatte, er muss dazu was Direktives sagen. Aber so untereinander haben wir nicht drüber geredet.
Mhm. Kaum vorstellbar.
Ja, eigentlich. Ja, das ist.
Glauben Sie, das ist heute auch noch so?
In Klöstern, glaube ich, ist es genau noch so. Ich habe das einmal auch im Zuge dieser Missbrauchsaffäre in einem Zeitungsinterview auch gesagt, dass da nicht geredet wird drüber. Und daraufhin kam eine ähnliche Replik vom Abt von Ettal, der gesagt hat: Ja, das stimmt, wir reden da nicht drüber. Und deshalb ist dieses Problem da.
Herr Bilgri, wenn wir über den Zölibat sprechen, hat Jesus Christus eigentlich zölibatär gelebt? Weiß man das?
Also man weiß nur, dass er im Unterschied zu anderen Rabbinern seiner Zeit, was unvorstellbar gewesen wäre, unverheiratet zu sein, dass in den Evangelien von Jesus von keiner Frau die Rede ist.
Aha.
Also eine Ehefrau. Dass er natürlich viel mit Frauen unterwegs war, Maria Magdalena zum Beispiel.
Aber wie weit es gegangen ist, weiß man nicht.
Das weiß man nicht. Es gibt ja, der Dan Brown hat in einem seiner Bücher ja da ein Verhältnis und Kinder also fantasiert. Aber das sind alte Geschichten, die schon im frühen Christentum
das immer ist wieder historisch kommen. Nicht gesichert.
Ist historisch nicht gesichert.
Wie ist es bei den Aposteln gewesen?
Ja, da ist sicher. Also Petrus hatte eine Schwiegermutter, das weiß man aus dem Evangelium.
Ja.
Das heißt, er hat eine Frau.
Okay.
Gehabt.
Und andere Apostel?
Da wird auch nichts berichtet.
Okay. Wie ist es dann später mit den Päpsten? Da gibt es ja auch eine sehr wechselvolle Geschichte der Päpste, mit welchen die sehr weltlich orientiert waren und den Zölibat, wenn überhaupt, dann auch ein paar Mal gebrochen haben.
Also es gibt natürlich, also sagen wir so bis ins 4. Jahrhundert hinein, war das normal, dass Bischöfe und der Papst ist ja nichts anderes als der Bischof von Rom, auch verheiratet waren.
Mhm.
Erst da beginnt es dann allmählich, dass man sagt, also ein Papst bzw. Priester und vor allem Bischöfe sollen unverheiratet sein. Richtig zum Gesetz geworden ist das erst im 12. Jahrhundert.
Mhm.
Wo es dann im berühmten Laterankonzil, wo es dann heißt, also jemand, der geweiht ist, kann nicht mehr heiraten und jemand, der verheiratet ist, kann nicht mehr geweiht werden.
Okay.
Und deswegen geht es da los, dass Priester, Bischöfe, wenn sie ein Verhältnis mit einer Frau haben, das nebenbei führen.
Aha.
Vorher konnten sie verheiratet sein.
Welche das Begründung gab es damals eigentlich dafür, dass man da offenkundig bei Leuten der Kirche sowas Neues eingefordert hat?
Ja, das war das alte Reinheitsdenken, das aus dem Judentum und auch aus dem Heidentum kam. Also jemand, der ein Opfer da bringt, der Priester im Jerusalemer Tempel oder im heidnischen Tempel, der muss zu dem Zeitpunkt rein sein, der darf keine sexuellen, der muss enthaltsam sein, zumindest an diesem Tag. Und nachdem das kam dann durchs Hintertürchen wieder ins Christentum, obwohl Jesus die Reinheit eigentlich nicht mehr so an das äußere Dinge gebunden hat, sondern eher ans Herz. Und nachdem man dann eben angefangen hat, die tägliche Messe als Opfer aufzufassen, also gut, da muss der immer rein sein. Und deshalb kann nicht mehr verheiratet sein.
Okay, wie ist es heute im Vatikan mit den Priestern, mit den Bischöfen, mit den Kardinälen?
Also in der Theorie sollte es natürlich genauso sein, aber Sie kennen ja die Storys, die es da gibt von einer schwulen Mafia oder von sonstigen Sachen. Also ich glaube, dass da das Thema genauso verbreitet ist wie woanders.
Glauben Sie, dass es diese schwule Mafia gibt?
Also ob es eine Mafia ist, das heißt...
Ich habe nur den Begriff wiederholt.
Ja, aber dass es da Kreise gibt, die sich da gegenseitig unterstützen, also das glaube ich schon.
Ja. Der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Viele Länder sind davon betroffen und das Ganze hat eine Dimension angenommen, die man sich früher kaum hat vorstellen können. Hätten Sie sich, Anselm Bilgri, dieses Ausmaß vorstellen können?
Das Ausmaß nicht. Aber dass sowas vorkommt, das glaube ich, kann man sich schon vorstellen. Das ist ja in allen Jugendorganisationen, ob es Sportvereine oder weltliche Schulen und Internate sind, immer wieder kommt es vor. Und dann natürlich, also mir
das macht es natürlich nicht besser.
Das macht es nicht besser.
Wenn es woanders vorkommt.
Nur wissen, was ich meine. Ich glaube, dass das nicht immer nicht nur Pädophilie ist. Also das heißt, diese Veranlagung, dass ich Kinder missbrauche, weil dann hätte das ja mit dem Zölibat nichts zu tun.
Mhm.
Aber ich glaube, mit dem Zölibat hat es deshalb in der Kirche was zu tun, weil das eben nicht nur Menschen sind, die pädophil veranlagt sind. Ich glaube, dass der Zölibat auch dazu führt, dass eben jemand, der sexuelle Bedürfnisse plötzlich hat und Fantasien, sich dann einfach die nächstbeste Gelegenheit, die keine Probleme bereitet, und das sind eben Jugendliche.
Ja, wobei es vermutlich beide Gruppen gibt. Also solche, die Sie gerade beschrieben haben, und auch andere, die Kernpädophil nennt man die.
Ja, natürlich, die gibt es aber, ich glaube, in allen Lebensbereichen.
Das ist schon klar. Was haben Sie davon eigentlich selbst mitbekommen in Ihren fast 30 Jahren als Mönch und auch als Prior?
Also wir hatten in Andex einen Mönch aus einem anderen Kloster, der nach Andex strafversetzt worden ist, schon in den 50er oder 60er Jahren, mit der Auflage, er darf nie mehr, weil eben Andex keine Schule hat und kein Internat. Und er hatte dann auch nichts mehr mit jungen Leuten zu tun. Und dann hatten wir mal auch einen Zisterzienserpater bei uns zu Gast, wo dann der dann plötzlich über Nacht verschwunden ist. Der wurde auch eingesperrt ein paar Jahre, der sich dann an Jugendlichen in der Gemeinde Erling vergriffen hat. Also das hab ich hautnah erlebt. Mhm. Und natürlich immer wieder diese Gerüchte von Internaten in den anderen Klöstern, die dann eben dann 2010 dann richtig hochgekommen
ja,
sind.
Ja, das war die Benediktinerabtei Ettal in Oberbayern, dann gab es das Canisius-Kolleg, dann gab es auch die Regensburger Domspatzen.
Genau, da kam das alles dann, da haben sich dann durch diese Welle vom Canisius-Kolleg, die dieser Pater Mertes dann losgetreten hat, haben sich die anderen auch getraut plötzlich zu reden. Und ich glaube, das war schon auch wichtig.
Der katholischen Kirche hat man ja immer auch den Vorwurf gemacht, zu vertuschen und nicht wirklich aufzuklären. Denken Sie, dieser Vorwurf wurde und wird zu Recht erhoben?
Ich glaube schon, weil man ja versucht, immer die Kirche als heilige, reine, überirdische Institution darzustellen, und dann darf sowas einfach nicht vorkommen. Und deshalb wurde das unter den Teppich gekehrt. Und das Gute an dem jetzt, an diesen Enthüllungen, ist eben, dass man von diesem magisch-mystischen Verständnis endlich wegkommt. Das ist eine Gemeinschaft von Menschen. Und wenn Menschen etwas Böses tun, das strafwürdig ist, dann muss das auch verfolgt werden.
Und zwar von einer weltlichen Justiz.
Von der weltlichen Justiz, aber die Kirche muss natürlich selbst auch Konsequenzen ziehen und dann die Leute nicht einfach irgendwo anders hinversetzen.
Irgendjemand hat Sie auch mal den bayerischen Dalai Lama genannt.
Das war ein sehr enthusiastischer Teilnehmer eines Managementkurses im Kloster Andex. Der hatte Tränen in den Augen, hat das gesagt. Ich fand das immer sehr lustig, weil das hätte ich mir niemals selbst zugemutet, dieses Wort.
Es gibt schlimmere Komplimente.
Ja, das stimmt auch.
Wie ist das eigentlich, Herr Bilgri, wenn man aus einem Orden rausgeht? Schließt man dann ein Stück weit mit der Kirche, mit der Amtskirche ab? Und vor allem, wie reagiert eine Amtskirche? Ist man für die dann ein Abtrünniger, ein Nestbeschmutzer?
Also ich selber habe am Anfang natürlich schon auch diese Trennung eigentlich bewusst vollziehen wollen. Aber ich habe es dann gemerkt, ich werde die Kirche nicht los. Und es ist meine Heimat irgendwie. Auch das Rituelle, wenn ich in den Gottesdienst gehe, da fühle ich mich zu Hause. Für die Kirche ist man dann immer so was wie ein Fahnenflüchtling. Also das ist schon sehr nachtragend, die katholische Kirche. Bei anderen Kirchen weiß ich es nicht, aber bei der eigenen kann ich es sagen. Ja. Sowohl was die klösterliche Gemeinschaft betrifft, für die bin ich so, also Persona non grata. Ja. Aber auf die Kirche insgesamt, die war sehr, also ich weiß noch, die beiden Bischöfe Wetter und Marx, die haben mich immer so auf Distanz gehalten.
Die Kirche der Zukunft. Wenn ich danach frage, sollte ich vielleicht noch sagen, wir haben vor 2 Wochen Erzbischof Genswein hier zu Gast gehabt, der gesagt hat, die Kirche der Zukunft für ihn sieht so aus, dass es in 10 Jahren eigentlich immer noch so ist wie heute. Keine Frauen als Priester und der Zölibat wird bestehen bleiben. Was ist Ihre Meinung?
Also mit den Frauen, glaube ich, da braucht man noch mehr Geduld. Da hat er sicher recht. Aber er wird ja wahrscheinlich überhaupt keine Frauen als Priester wollen. Aber ich sage, irgendwann wird es kommen.
Wünschen Sie sich das, dass
ich
Frauen
denke, ja.
Priester
also,
werden?
Ich weiß, ich war vor ein paar Jahren in Oslo in einem Gottesdienst. Die skandinavischen Lutheraner haben ja die katholischen Messgewänder, alles. Da hat eine vietnamesischstämmige Pfarrerin, ist da eingezogen in einem katholischen Messgewand, hat den Gottesdienst gehalten und wieder, da siehst du, das ist überhaupt kein Skandal, das kann ohne weiteres auch, könnte man bei uns auch vorstellen. Den Zölibat, da hoffe ich sehr, deswegen habe ich ja mein Buch geschrieben, dass der bald nicht insgesamt fällt, sondern dass der Papst, das ist ja das Zeitfenster, Franziskus sagt, die Bischöfe, wenn sie Probleme haben, sollen sie mit Lösungsvorschlägen zu ihm kommen. Und das größte Problem ist ja bei uns der Priestermangel in der Kirche zurzeit.
Und der hängt mit dem Zölibat zusammen?
Ich glaube ja. Also natürlich gibt es andere Gründe dafür, dass gehen auch immer weniger Leute in die Kirche. Also, ja. Aber der Zölibat ist zumindest das Problem, das man am einfachsten lösen kann.
Aber dieser Zölibat und dieser Papst, Franziskus hat bisher, glaube ich, nicht den Eindruck vermittelt, als würde er an dieses Problem rangehen. Und wenn dann der nächste Papst kommt, möglicherweise ein wieder konservativerer, dann bleibt ja auch alles beim Alten.
Ja, deswegen meine ich ja, er hat schon was gesagt. Er hat gesagt, dieses Problem werden wir lösen, hat er zu einem Bischof aus Südamerika gesagt. Und ich denke, das ist jetzt eben gerade so eine kurze Möglichkeit, diesen Papst zu nehmen und sagen, jetzt, wenn du schon immer sagst, wir sollen dir Vorschläge bringen, dann bringen wir doch welche.
Wir werden sehen, wie es kommt. In jedem Fall bedanke ich mich sehr, dass Sie heute bei uns waren.
Eins gehört. SWR.